Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Commander Unlimited Podcast. Ich bin's wieder, euer Nareas. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute habe ich ganz was Monolithenhaftes für euch vorbereitet. Ganz was Monolithenhaftes habe ich vorbereitet für euch. Und das passt eigentlich super, denn ich habe es natürlich nicht vergessen. Man hat ja beim letzten Video, wo man über die Commander von Outlaws of Thunder Junction geredet haben, über die Precons, habe ich auch einen Kommentar drunter gehabt mit: Hey, wie schaut eigentlich, basically, hey, wie schaut eigentlich so ein Commander-Deck aus mit einem Humor, mit Landfall, Wüstenlandfall? Und so haben wir mal dran gesetzt und haben mal so eine kleine Liste zusammengeführt. Aber da bin ich noch nicht so ganz fertig damit. Ich weiß nicht, ich habe da was Nettes, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Und da werde ich nachher später einmal meinen wundervollen Co-Host nochmal dazu fragen, weil das ist mein Landfall-Spezialist, basically. Und ja, aber darum geht es heute nicht. Also ich wollte es nur sagen, dass ich es nicht vergessen habe. Denn heute geht es nämlich um Monolithen-Commander. Bin durch Zufall drüber gestolpert auf YouTube, als ich das gesehen habe, von Deckdriver MTG, und der hat dann referenziert auf den EDH Deckbuilding. Das sind zwar englische Kanäle, also Kanäle auf Englisch, keine Ahnung, ob sie in England sind oder nicht. Ne? Und die haben beide über Monolithen-Commander geredet. Und einer eben gesagt, was ist das Problem, wie kann man Monolithen-Commander machen und warum sterben die immer ziemlich schnell. Nur, was zum Teufel ist ein Monolithen-Commander denn überhaupt? Die Idee ist eigentlich relativ simpel. Also nicht Idee, sondern eigentlich die Art davon ist eigentlich relativ simpel. Jeder von uns kennt wahrscheinlich dieses ein oder andere Voltron-Deck, das wir so irgendwann einmal so zusammengebaut haben. Voltron ist eben, du hast einen Commander und versuchst, den Gegner mit Commander-Schaden niederzubalzen. Im besten Fall 21, wenn nicht sogar mehr. Es gibt so wunderbare Ideen mit, wenn du in Mono-Schwarz bist, dann kannst Hatred mit reinbauen, Berserk kannst in Grün mit reinbauen und sonst nichts noch. Also du pumpst deinen Commander fett auf, dass er über 21 Schaden macht, und dann haust ihn nieder. Haust einen Gegner nieder, im besten Fall sogar alle, aber wir sehen, wie das ist mit extra Combat Steps außerhalb von Rot. Das ist ein bisschen schwierig, sagen wir mal so. Ich meine, ja, mit Blau kannst du extra Turns machen, aber nein. Aber zu meinem Erstaunen war das nicht das Einzige. Nämlich, ein Monolithen-Commander ist nicht ein Voltron-Commander. Also ein Voltron-Commander ist ein Klassiker, der Uril, der Miststalker, zwar Rot, Weiß und Grün für Beast mit Hexproof. Und er sagt, für jede Aura, die an ihm angehängt ist, kriegt er nochmal +2/+2 und ist von Natur aus schon einmal 5/5. Das heißt, wenn du da schon einmal ein paar Sachen noch mit dazu reingibst, also ein paar Aura noch dazu mit draufbringst, dann bleibt er schon einmal da. Was das Problem dabei ist, an Voltron und eigentlich auch gleichzeitig an den ganzen, wie heißt's, an Monolithen-Commandern, und ich finde den Ausdruck sehr schön, sobald der Commander weg ist, ist der ganze Gameplan am Teufel. Ich meine, ja, Uril zum Beispiel hat halt Hexproof. Aber hilft halt auch nichts gegen Mass Destruction oder Mass Exile oder sonstiges, gell? Wenn es halt nicht getargetet wird. Hexproof in dem Fall besser, weil Shroud war halt ungut, weil du kannst das nicht einmal ausrüsten, nicht einmal attachen dazu. Protection ähnlich. Aber ja. Und es ist eigentlich relativ spannend. Auf die andere Art und Weise laufen zum Beispiel Kill-on-Sight-Commander. Also wenn der Commander sofort ausgespült wird, dann weißt du ganz genau, aha, der muss jetzt weg. Oder der darf gar nicht einmal aufs Battlefield kommen. Ein Beispiel für so einen Monolithen ist auch der liebe Jetmir, Nexus of Revers, ans Rot-Weiß-Grün, das... auch in naher Form merke ich gerade, wie der Uril. Für einen Katzen nehmen wir um 5/4 und der hat einiges bei sich. Für die, die das nicht kennen, eben Kreaturen, die du kontrollierst, kriegen +1/+0 und haben Wachsamkeit. Wenn du 3 oder mehr Kreaturen hast, wenn du 6 oder mehr Kreaturen hast, kriegen sie noch einmal +1/+0 und trampeln. Und wenn du 9 oder mehr Kreaturen hast, dann kriegen sie noch einmal +1/+0 und haben Double Strike. Also wenn du 9 Kreaturen hast, inklusive dem lieben Jetmir, oder Chetmir, ich habe keine Ahnung, wie man den richtig ausspricht. Ich habe so das leichte Französische mit dabei, weil ich gedacht habe, das wird schon passen. Kriegen die insgesamt plus 3, plus 0 mit Wachsamkeit, Trampeln und Doppelschlag. Und das ist grundsätzlich einmal schon einmal richtig, richtig, richtig brutal. Und damit kann man schon einmal den Sock zumachen. Jetzt ist aber so das Problem, jeder sieht den in der Command Zone. Und im besten Fall kann auch jeder zählen. Und man sieht, dass der Gegner vielleicht genug Kreaturen draußen hat, weil für das nächste Mal Sock zu machen, dass er schon 7 oder 8 Kreaturen draußen hat. Und dass da vielleicht noch mit dem Chat mir nochmal mit einer, der 8. mit reinkommt und da vielleicht noch irgendwas Kleines dazu mit außergekackt aus der Hand. Kommt da einer, hat er die 9. und dann sind es große, fette Kreaturen, die sind gefährlich und die müssen weg. Kluge Menschen unter uns wissen ja, das heißt, sobald der da ist, muss man den zerstören. Oh, hi, das war mein Handy. Das lege ich mal da hinten nochmal. Das heißt, aber ich kann einen Account zum Beispiel, damit er gar nicht mal reinkommt. Aber der ganze Gameplan, den diese Person als Deck dann hat, ist dann abhängig vom Commander selber. Es ist es mit dem Shedmir nicht so schwierig, dann auch noch weitere Effekte drinnen zu haben, weil du hast zum Beispiel einen Overrun-Effekt noch mit dabei, du kannst einen Crater of Behemoth mit einschmolzen, der auch sagt, je mehr Kreaturen du hast, umso stärker werden sie und dann trampeln sie alles drüber. Und ja, also sag mal, wenn der gecastet wird, dann ist meistens das Game vorbei. Für mindestens einen von der Partie. Einen ähnlichen Commander, der relativ zart ist, weil der aber auch, von dem ich schon die ganze Zeit sage, von dem wir es immer schon gesagt haben, der einfach grundsätzlich viel zu stark ist der liebe Edgar Markov. Weil es der einzige und das ist der beste Vampir-Commander, den es gibt. Und es gibt keinen anderen gescheiten Vampir-Commander, weil was willst du sonst machen mit einem Vampir? Edgar Markov 3, Rot, Weiß und Schwarz für einen 4-4er, Flying Haste, First Strike Haste, Entschuldigung. Und wenn er Angriff kriegt, kriegt er und alle anderen Vampire, die du kontrollierst, dann +1/+1 kommt drauf. Das war halt ja grundsätzlich nicht einmal so schlimm, aber die Eminenzfähigkeit ist das, was diesen Mistkerl einfach so unglaublich stark macht und jeden anderen Vampir-Commander obsolet. Und Eminenz in dem Fall, ich hasse diesen Edgar Markov, ganz auf die normale, sagt für jeden Vampir, den du castest, kriegst du noch einmal einen 1-1er schwarzen Vampir-Creature-Token noch dazu. Für nix. Da habe ich gedacht, so ein Monolithen-Commander ist halt wirklich das für diesen Farbenkombination, für dieses Thema, für die Art und Weise der Commander schlechthin und du kannst keinen anderen Commander runterstürzen. Aber es ist halt ein bisschen schwierig, weil, okay, Gott, mit einem Eddie, du kriegst einen Haufen Vampire. Aber auch Boardwipe und der Schaß ist weg. Und der Kass ist gebissen. Und fertig. Auch wenn er draußen liegt. Oder wenn du einen Counter musst. Klar, von 6 Mana dann auf 8 Mana nochmal hoch. In den Farben ist schwer, ein bisschen zach rampen. Funktioniert, aber nicht wirklich. Und zumindest nicht wirklich gut. Und wir haben es dann halt auch wieder dieses Problem. Wenn der Commander dann draußen liegt, und normalerweise hast du schon mit 6 Mana hast du schon ein kleines Board aufgebaut. Vielleicht hast du sogar auch schon den ersten Boardwipe überlebt und hast dann wieder neu aufbauen können. Und dann kommt der Sack raus, hat Haste auch noch und greift an und pumpt auch nochmal. Und ja, es scheint so, als wenn du so wirklich so dabei wäre mit, die ganzen Sachen, wenn es einen Commander castest, dann ist das Deck vorbei, das sind Monolithen-Commander. Aber dann auch nicht ganz. Denn, ja klar, ist wieder das zweite Mal mit in Combat Step mit dabei, sondern es ist eher mehr auf die Richtung hingesetzt. Monolithen-Commander sind die Commander, worauf das ganze Deck aufbaut. Was heißt das jetzt? Weil Commander-Deck ist ja eigentlich ja ganz normal aufgebaut auf den Commander, weil sonst war das ja Highlander und nicht Commander-Deck. Ja, recht. Aber zum Beispiel diesen Buff-Effekt vom Edgar Markov. Und klar, +1/+1-Counter auf jeden Fall ein Bier, den du kontrollierst, das ist jenseits von Gut und Böse und einfach nur bonkers beyond belief. Gibt es aber auch noch als kleine Untamer-Effekt, vor allem im Weiß und so. Und das gleiche mit Jetmir, du kannst da deine Kreaturen so auch größer buffen. Du hast immer wieder die Auswahlmöglichkeiten, dass du andere Sachen hast. Gewisse Commander sind wirklich extrem, extrem, extrem einzigartig, die das nicht mit hineinberechnen oder nicht mit hineinbringen, was eine andere Karte auch noch machen könnte. Klar, es ist super, wenn du einen Tutor in deiner Command Zone hast zum Beispiel oder wenn du einen Anthem-Effekt in deiner Command Zone hast, womit du einen Sock zumachen kannst. Es gibt aber auch ganz besondere, einzigartige Effekte, die mit der Zeit aufgebaut werden oder eben von denen du mehr oder minder Value mit reinkriegst. Und das sind auch Teile von diesen Monolithen-Commandern. Und klar, natürlich, jeder Commander ist einzigartig, weil sonst war es ja kein Commander, nicht? Und der Legendary und bla und blub und überhaupt, ihr kennt ja den ganzen Schmäh. Aber man kann viele Effekte auch mit anderen Karten mit einbringen, so quasi als Backup sozusagen, als Sicherungs- und Sicherheitsnetz. Ne? Einer von diesen einzigartigen Dings, und ja, Sebastian, Gruß geht raus an dich, ist der Brennard, der Ginger Sculptor. Mit 1 grün, weiß, blau, ein Human Artificer, der 3-3er ist, und der sagt: Ja, jede Kreatur, die du kontrollierst, die auch ein Food ist oder ein Golem, kriegt er +2/+2 und hat Trample noch mit dabei. Da waren wir wieder dabei mit diesen komischen Endeffekten und sonstiges, ja, mit dem Buffen, mit den Kreaturen-Buffen, kriegen wir so auch hin. Was der aber relativ einzigartig macht, ist, jedes Mal, wenn eine Non-Token-Creature, den du kontrollierst, stirbt, darfst du diese Kreatur ins Exil schicken. Und wenn du das machst, dann kannst du ein Copy davon machen, von dieser Kreatur, der aber nur ein 1/1 Food Golem ist. Gut, mit Brenner draußen kriegt er schon einmal +2/+2 und dieser 3-3er Food Golem mit Trample hat die gleichen Effekte aber auch, die diese Kreatur gehabt hat, weil es ein Copy ist, und hat noch den Zusatzeffekt von der Food Klausel mit 2 Tappen Opfern und du kriegst 3 Leben dazu. Ja, ist halt nett. Was du jetzt machen kannst, und dieser Effekt ist relativ einzigartig, kommt mir vor. Was du damit machen kannst, ist, du kannst viele Sachen mit Opfern und wieder reanimaten, pseudo-reanimaten sozusagen, und dann immer mehr und mehr Value mit rauskriegen, weil zum Beispiel ganz basic, nehmen wir dieses, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es auf Deutsch heißt, dieses Burnished Heart. Artefakt, die ist meistens so als Hirsch dargestellt. Ich glaube, für 3 kriegst du einen 2/2er Artefakt, Viech, Kreatur, Construct, whatever. Und ETB-Effekt, du kannst eine Bibliothek noch Land durchsuchen, nimmst es auf die Hand oder kriegst es sogar aufs Spielfeld. Ja, ich sehe, relativ wurscht. Kriegst es aufs Spielfeld, Punkt aus Ende, getappter und fertig. Ja, ist jetzt recht nett, kannst dann aber irgendwo hineinopfern und kannst es nochmal ins Exil schicken, weil wir haben nicht schwarz dabei, wir können eh nichts wirklich aus unserem Friedhof reanimaten. Na gut, mit weiß ja, aber gibt es die Möglichkeiten, aber das sei leider dahingestellt. Und kriegst den Effekt dann noch einmal. Das ist ziemlich praktisch. Vor allem ist es nachher statt am 2/2er, ist es dann ein 3/3er mit Trampeln. Yay! Wenn ich noch andere Sachen noch damit dabei habe, ja, zum Beispiel andere Kreaturen noch mit drinnen habe, die auch entweder Food sind oder Golems sind, weil im Weiß haben wir ja auch ein paar Golem-Splicer und wir machen doch so Golem-Travel unter Anführungszeichen mit extra Steps, können wir damit auch eine relativ starke Armee aufbauen. Was wir aber recht gut kennen, ist das wunderbare, den Effekt der ETBs, den ETB-Effekt, ne? Noch einmal abusen und dann einfach mehr Value damit rauskriegen. Und das ist relativ einzigartig. Brennard ist auch, klar, man kann auch so ohne Value Zeug in die KCI mit hineinopfern für nix, sechster Gaudi, was auch immer. Aber mit dem Brennard kriegst du wenigstens noch was Gescheites mit aus. Finde ich cool. Und gegen dieses Deck habe ich auch schon mal gespielt. Er hat es nicht so gebaut, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, sondern halt ein bisschen anders und extrem viel Flavor im wahrsten Sinne des Wortes, weil der Typ macht Lebkuchen, Männchen, Und ich finde den herrlich und ich finde das Deck auch voll cool und das ist mega stark, wie jedes Deck, das der Sebastian macht. Und ja, es ist einfach herrlich. Und ich bin dann hergegangen und habe mir gedacht, ja, wenn ich eh schon jemanden kenne, gut, sei es vom Eddie, wenn ich eh schon jemanden kenne, der so ein Deck hat, so ein Monolithen-Deck, habe ich denn eigentlich nicht auch sowas gehabt? Und ich bin dann am Überlegen gewesen. Und ja, ich habe sogar sowas gehabt, sowas Ähnliches. Und zwar meinen lieben Brian Stout Arm. Und das ist halt auch wieder so meine halbe Liebe dazu gewesen. Hassliebe, wenn man so haben mag. Die Idee ist grundsätzlich cool. Brian Stout Arm 2 rot-weiß für einen 4-4er Giant Warrior mit Lifelink, der noch den zusätzlichen Effekt hat. Er flinkt. Er schmeißt eigene Kreaturen, opfert sie und schmeißt sie den Gegner ins Gesicht. Für roten Tappen, rot tappen und da Kreatur opfern. Brian Stout Arm, er selber, macht nämlich den Schaden an einen Spieler und an einen Planeswalker. So, jetzt war die Idee da. Hey, das ist eigentlich relativ cool, wenn ich da die gegnerischen Kreaturen einfach übernehme und ich habe da wirklich jeden einzelnen Act of Treason, jeden einzelnen Threaten-Effekt, den es geben hat, in Rot-Weiß, in mein Deck eingepackt und ich glaube, das waren es da 16, 17, 18 oder sowas. Und habe es dann mit reingepackt und es hat nicht gescheit funktioniert. Wisst ihr, woran es gescheitert hat? Naja, ganz einfach. Ich war darauf ausgelegt, dass meine Gegner gute Kreaturen haben. Ist jetzt ein bisschen schade. Ist jetzt auch ein bisschen ungut. Weil die Idee grundsätzlich ist eigentlich voll lustig. Du klaust dir von irgendjemandem Commander, buffst ihn hoch, buffst ihn ein bisschen, greifst ihn ihm am besten vorher noch selber an und dann nimmst du ihn und schmeißt ihn ins Gesicht einfach. Ist herrlich, ist wundervoll. Die Gesichter, die paar Mal, wo es funktioniert hat, war es einfach herrlich, war es einfach wunderbar. Aber ja, das ist halt auch so. Gut, natürlich, wir kennen den Effekt von Brian. Ganz normal mit Fling zum Beispiel aktivieren, aber dann haben wir es halt nur ein einziges Mal. Da war das Problem eben, warum hat das nicht funktioniert? Weil man IB auf die anderen aufgesetzt hat. Natürlich, es gibt noch gute Möglichkeiten, dass du dir das selber noch selbst zusammenbaust und dein eigenes Deck drauf aufbaust, und weil du den anderen nicht vertraust, beziehungsweise nicht darauf bauen kannst, dass die anderen gescheite Kreaturen oder große Kreaturen spielen. Ne? Darum kannst du dir das Deck so rum mit aufbauen, dass du selber die großen Kreaturen mit einbringst. Was auch vollkommen okay ist. Aber da haben wir dann auch wieder dieses Problem. Ah, okay, wenn du das erste Mal dagegen spielst, was könnte da schon großartig passieren? Wenn du das zweite Mal dagegen spielst, dann weißt du ganz genau, aha, das ist das und das. Auf die Kreatur muss ich aufpassen und am besten zerschieße ich den Commander gleich sofort. Eben Kill und Sight, wenn man so haben möchte. Weil, ja, dieser Effekt ist halt nicht ganz einzigartig, aber funktioniert halt auch. Und dann bin ich weitergegangen und habe noch weiter überlegt, was gibt es noch? Und dann, ja, ist es mir wie Schuppen von den Haaren gefallen. Mein Lasav. Mein Lasav, der Multifarious. Blau-Schwarz für einen 1-3er Shapeshifter. Wenn einer kommt zu Vale 1 und für X kann er ihn zu einer Kreatur in meinen Friedhof machen mit umgewandelten Mana-Kosten von X. Mein ganzes Deck ist darauf aufgebaut, dass meine Bibliothek in den Friedhof wandert, damit ich Zugang dafür habe mit dem Lasav, größtenteils. Damit ich, dass ich noch die ganzen Fähigkeiten nochmal billiger und billiger und billiger mache. Und schaue, dass ich die ganzen schlechten ETBs damit umgehe, dass der Lasav eh schon draußen ist und dann so ganz heimtückisch von hinten links reinkommt und dann an dir einen Hieb gibt. Wenn er das Saf nicht draußen ist, ist das ganze Deck eher mehr so auf Self-Mill, eher mehr nicht so aufgebaut. Ich kann auch keine guten ETB-Effekte nehmen, weil mir die nichts bringen in dem Deck. Weil Lasav, wenn ich Lasav zu der Kreatur im Friedhof mache, kriegt er keinen ETB-Effekt, weil er ist eh schon da. Habe aber sonst noch keine anderen Möglichkeiten, die Sachen aus meinem Friedhof mehr oder weniger rauszuwirken. Ja, natürlich, ich kann natürlich auch Reanimate und sonstiges noch mit reinpacken, damit das ein bisschen stärker wird und so, ne? Damit die gleich Turn 2 und 1, 2, 3, was auch immer, den Kummerhummer in den Friedhof mit einschmolz und dann gleich mit einmal den Tumben rausbringen, Reanimate rausbringen und so, ne? Ist eine Möglichkeit, aber ist halt auch nicht so cool, sagen wir mal so. Und auch nicht das, worauf ich hinaus wollte mit dem Deck, ne? Aber da haben wir auch wieder so einen Monolithen-Commander, einen ganz speziellen, der eine ziemlich einzigartige Fähigkeit hat, weil das Einzige, was mir da noch so einfallen würde, war der Necrotic Ooze, der halt auch noch mit dabei ist und die ganzen aktivierbaren Fähigkeiten von den Sachen im Friedhof drinnen hat und so, ne? Von allen Kreaturen im Friedhof hat, ja, so muss es sein. Und damit man da ein bisschen ein paar Schenanigans machen kann. Und ja, das ist es eigentlich, größtenteils. Jetzt ist halt auch noch die Frage, wenn eh jeder weiß, dass wenn der Commander draußen liegt und das Problem vorhanden ist, wie kann man denn da, wie zum Henker kann man den dann schützen? Und ja, genau das ist ja der Punkt. Ich muss mich nicht um meine eigenen Sachen kümmern. Also ich muss mich schon um meine eigenen Sachen kümmern, sondern nicht um die anderen Sachen kümmern, sondern ich muss schauen, dass meine Sachen so lang wie möglich am Board bleiben. Und das kann ich sehr gut mit, einerseits Counterspells, ja, noch nicht, aber auch mit Remover, mit Protection. Protection ist auch sehr, sehr wichtig. Wenn ich meiner Kreatur Hexproof geben kann, ist das schon recht viel wert. Das geht dann, umschreitet dann eben den Single-Target-Remover, wie zum Beispiel Doomblade gegen Uriel. Oder Path to Exile meinetwegen. Oder gibt es eher Schutz vor gewissen Farben oder sonstiges. Da ist halt Weiß relativ stark dabei mit Schutz geben und Indestructible und sonstiges. Ich kann aber auch schauen, dass mein Commander relativ schnell draußen wieder ist. Weil klar, wenn wir jetzt hergehen, Lasav kostet nur 2 Mana. Wenn er das erste Mal stirbt, ja, halb so wild. Dann kostet er halt beim nächsten Mal 4. Kostet dann genau gleich viel wie Brian Stouter. Wenn Brian bei mir das erste Mal stirbt, dann kostet er im nächsten Zug schon 6, also im nächsten Mal schon 6. Genau gleich wie Edgar Markov. Wenn der mir stirbt, dann kostet der 8. Und 8 ist schon einmal eine Hausnummer zum Zahlen. Für einen Spell, wenn du schon so weit bist. Deshalb ist das schon recht schwierig. Deshalb sollten wir auch die Decks darauf aufbauen, wenn man so einen Monolithen-Commander hat, dass wir genug Schutz drum mit rein haben. Wie kann man jetzt eigentlich auch so identifizieren, ob das jetzt ein Monolithen-Commander ist oder ob das einfach nur so irgendein Commander ist, der meinen Gameplan unterstützt? Ich meine, ja, natürlich. Meistens hat man so 1, 2, 3 Gamepläne in seinem Deck drinnen und versucht, die halt irgendwie auszuführen. Und der Commander hilft meistens dabei in irgendeiner Form. Es gibt aber genug Decks, die einfach zusammengewürfelt sind, wo der Commander nur deswegen da ist, damit du die Farben spielen kannst. Beziehungsweise als eigene Restriktion unter Anführungszeichen dafür. Und das finde ich eigentlich schon recht cool. Je nachdem, das heißt dann, wenn ihr darauf aufgeht, wie ihr Deck baut, von oben nach unten, vom Commander aus aufs Deck aufgebaut, wo der Commander die Schlüsselkarte ist, oder vom Deck und ich suche mir dann die Farben mit dazu. Es sind auch zwar verschiedene Arten und Weisen, wie man das Deck bauen kann. Ne? Klar, jetzt Flavor- und Spaßdecks und so dahingestellt. Wir reden jetzt von einer guten 7. So wie man es halt kennt. Ne? Na, wir reden schon eher mehr stärkeren Decks von mindestens obere Mitte aufwärts bis Richtung CDH halt auch schon. Ne? Wobei CDH ist halt auch wieder so dieses Hin und Her, da ist der Commander halt auch größtenteils sehr durchoptimiert für das Deck selber. Weil du nimmst die besten Karten für den jeweiligen Slot. Und so kannst du dann halt auch identifizieren. Wenn sich euch selber die Frage stellt, beim Deckbauen, ist das jetzt etwas, ist der Commander jetzt da ausgelegt, dass ich den unbedingt casten muss? Oder hilft er mir einfach nur mit allem, was ich sonst so mache? Oder kann ich darauf verzichten? So ist er die richtigen hingehend. Wenn ich von mir aus selber gehen, für meine eigenen Decks zum Beispiel. Wenn ich jetzt das auf der anderen Seite sehe, bei irgendjemand anderen als meine Gegner und sehe, da steht, ist zum Beispiel Uriel draußen. Na gut, beim Uriel ist halt relativ simpel, da weiß ich ganz, weiß man ungefähr, was der macht, weil da steht drauf, was der macht und wie der Gameplan ist. Simple as that. Beim Jedmir oder beim Edgar ist halt schon ein bisschen schwieriger. Vor allem Brennhard ist auch nicht so leicht zum Überreißen, was der eigentlich genau machen will. Ja, aha, okay, gut, Golems, dann Food, was vielleicht so flavormäßig, weiß man nicht. Beim Edgar ist eh klar. Aber wenn wir jetzt darüber gehen, die sieht das, dann spricht man diese Person darauf an, hey, wie viel hast du denn für dein Geld wie viel hast du denn für dein Geld gedeckt, ja? Wie viel hast du denn für dein Deck Geld ausgeben, so wollte ich sagen. Und oder so ungefähr, oder halt einmal uploaden, wie stark es eigentlich sein könnte. Ne? Wir größtenteils sind das relativ starke Commander auch, von denen aber viele nicht wissen, was man daraus machen kann auch. Oder was so dieses the Pinnacle of, also die Spitze des Deckbaus dann sein könnte. Ist das jetzt CEDH oder ist das einfach nur ein glorifizierter Draft-Ball, den ich einfach irgendwann mal zusammengewürfelt habe, weil ich die Karten gehabt habe und mit einer geschmissen habe. Ne? Weiß man auch nicht, mit einem Haufen Tablender drin. 100 Euro, keine Ahnung. 100 Euro Edgar Markov, Commander und der Rest sind alles nur Basics, was weiß ich. Das klingt ja cool, er greift an und fertig und Basics. Ich rede nur Stuss heute irgendwie. Aber ja, ich bin mir sicher, einer von euch, mindestens einer von euch hat auch noch den einen oder anderen, wie heißt es, Monolithen-Commander. Und mich würde interessieren, welchen ihr da habt. Vielleicht habe ich da wen ausgelassen, vielleicht habe ich da wen gesehen oder nicht. Und vielleicht war das überhaupt auch was Interessantes für euch. Schreibt es mir am besten. Ihr wisst eh über die üblichen Wege. Und ich sage danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend. Und immer das anhört. Vielen Dank, Servus und Baba.